fall into big savings, all in the Kroger app. Get 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up for $4.99 each with your card and a digital coupon. Then buy one, get one free on our full line sale of tender Tyson chicken with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Es ist der 29. August 1997. Hier spricht der Marco aus der Zukunft. Nee, warte, Moment mal. Natürlich spricht hier nicht der Marco aus der Zukunft. Es spricht noch nicht mal der Marco aus der Vergangenheit. Es ist der etwas traurige Marco aus der Gegenwart, der gerade aus einer Beetlejuice PV rausgegangen ist und dann die Sprachnachricht von seinem Podcast-Kollegen Eve vorgefunden hat, der sehr krank im Bett liegt. Gute Besserung an Eve, der, so wie ich ihn kenne, immer noch im Bett liegt, während dieser Podcast erscheint, egal ob krank oder nicht. Und weil das so kurzfristig war, und wir hatten sogar schon davor das Thema kurzfristig verschoben, dazu gleich mehr, ist es einer dieser Solo-Podcasts, wie ich ihn schon mal gemacht habe, wie ich ihn nur einmal vorher gemacht habe, zu mehreren Themen dann. Weil wenn ich schon alleine hier bin und mit euch rede, weil ich nicht möchte, dass ihr ohne Podcast in die schwere Arbeitswoche geht, habe ich mir hier ein paar Themen zusammengeschrieben. Das sind zum Teil Themen, die ich in den kommenden Podcasts noch mit Eve ganz ausführlich besprechen werde. Es sind zum Teil Themen, die ich sogar in einem anderen Podcast schon besprochen habe. Und es sind vor allem auch Themen, die ganz frisch in meinem Kopf sind, weil vieles davon habe ich gerade erst gesehen und jetzt kann ich sie hier ungefiltert mit euch teilen, ohne dass Eve mir irgendwie dazwischen redet. Aber so ist das halt manchmal. Aber wir werden zu gegebener Zeit, beim gegebenen Anlass, zu den gegebenen Themen auch nochmal sprechen. Fangen wir damit an, was euch auf dem Thumbnail höchstwahrscheinlich schon gelockt hat, womit ich eigentlich eingestiegen bin mit dem 29. August, weil der war ja gerade erst. Und was ist am 29. August, eigentlich am 29. August 1997. Die Fans von euch da draußen wissen es natürlich schon, es ist der Judgment Day, der Tag des jüngsten Gerichts, der Tag, an dem die Maschinen angreifen. Jetzt ist der natürlich schon lange vorbei und es ist nichts passiert, aber das hat das Terminator-Franchise nie daran gehindert, es immer und immer weiter zu probieren. Und wir sind jetzt angekommen bei einer Top 10 Netflix-Serie, nämlich dem Anime Terminator Zero. Der kommt vom legendären Produktionsstudio Production IG, die die meisten unter euch garantiert kennen, wenn sie Kill Bill gesehen haben, weil die Kampfsequenz von denen war im ersten Teil in Volume 1. Aber alle anderen Anime-Fans da draußen natürlich auch, weil ich sag nur Attack on Titan zum Beispiel. Oder, was mich immer am meisten beeindruckt hat, Ghost in the Shell. Und ich finde, das sieht man auch sehr stark in Terminator Zero. Ist zwar aus westlicher Feder geschrieben, aber von japanischer Hand produziert. Und beides zusammen ergibt hier tatsächlich eine sehr gute Mischung. Ich habe jetzt noch nicht die Möglichkeit gehabt, mit Eve darüber auch im Vorfeld zu reden, weil als ich das letzte Mal mit Eve über die Serie gesprochen habe, hat er gerade mal eine Folge gesehen, glaube ich. Und er hatte es nicht geschafft, pünktlich zu dieser Aufnahmesession auch wirklich alle Folgen zu gucken. Ihr wisst ja, Eve hat wegen seinem neuen YouTube-Kanal natürlich alle Hände voll zu tun. Deswegen hat es nicht ganz geklappt. Wir werden hoffentlich nochmal ausführlich über die Serie reden, weil sie es auch verdient hat, ausführlich besprochen zu werden. Denn ich lehne mich jetzt ein bisschen aus dem Fenster. Eventuell würde mir Eve widersprechen, kann er aber nicht. Ich glaube, das ist das beste Terminator seit 1991, also seit Terminator 2. Ist im Moment so mein Bauchgefühl. Ich finde es natürlich auch nicht perfekt. Ich finde, die Serie krankt auch sehr daran, dass sie keine eindeutige, einzige Hauptfigur hat, der man folgt, sondern mehrere Hauptfiguren mit mehreren Subplots. Und die werden alle zwar sehr geschickt miteinander verwoben, aber das ist so predictable, dass es teilweise auch den Zuschauer ein bisschen strapaziert. Plus, es sind nur 8 Folgen à 30 Minuten. Die fühlen sich aber eigentlich wie ein 4-Stunden-Film an. Und so fühlt sich dann auch der ganze Plot an, als hätte man gerade einen zu langgezogenen Film gesehen. Das finde ich aber Serien immer schade, wenn sie mehr dieser Netflix-Formel folgen und ein langer Film sein möchten, statt es zu schaffen, eine eigene Individualität aufzubauen in jeder Folge. Und jede Folge hat ein eigenes Thema. Aber Terminator, das Thema Terminator, ist ja unglaublich durchgenudelt. Also es gibt wahrscheinlich wenige Filmfranchises, die so durchgenudelt sind, weil es ja wirklich immer und immer wieder gefühlt dasselbe erzählt, weil sie nach Terminator 1 und Terminator 2 eben nichts wirklich Neues hinzufügen konnten. Das hat man ja auch bei Terminator 6 ganz, ganz deutlich gesehen. Hier ist es ein bisschen anders. Hier sind ein paar Designentscheidungen auch dabei, die frisch sind, die sich anders anfühlen, aber auch vor allem im Thema ist es anders, weil das ist eine sehr philosophische Serie geworden. Das sorgt zwar auch ein bisschen dafür, wenn die Dialoge teilweise ein bisschen repetitiv werden, dass es sich auch ein bisschen zäher anfühlt, zusammen mit Hauptfiguren, die von mir aus sofort sterben können. Das wäre mir nicht so wichtig. Das ist immer eine schlechte Kombination. Aber es sind trotzdem relativ beeindruckend auch inszenierte Dialoge, zum Beispiel mit der KI. Und das ist etwas, das Dilemma der KI, wie wir es aus Terminator kennen und wie wir es zu erahnen glauben in unserer Gegenwart, weil der KI ein so großes Thema ist, obwohl wir oft eigentlich von Machine Learning und nicht von der KI reden, aber hey, das sind Details, also ihr braucht noch nicht Angst vor dem Weltuntergang zu haben, aber diese Ängste werden diskutiert. Die werden diskutiert in dieser Serie und diskutiert meine ich nicht nur irgendwie wird davon erzählt, sondern sie diskutieren mit der KI. Das ist ein neues Level für Terminator-Franchise. Hier und da fühlt es sich ein bisschen zu sehr wie Matrix Reloaded an, aber das ist auch nicht so schlimm. Das ist eine relativ faszinierende Serie, die einen ganz großen Schwachpunkt in meinen Augen hat. Und das muss ich vorwegnehmen, auch für die, die es noch nicht gesehen haben. Das ist auch eine Serie, die eindeutig für mindestens 2 Staffeln ausgelegt ist. Also damit muss man rechnen, das muss man einkalkulieren. Das ist ja bei Netflix dann manchmal ein Problem, wenn man nicht weiß, weil es gibt noch keine zweite bestellte Staffel, wenn man nicht weiß, ob es wirklich weitergeht, ob man das möchte. Der Creator der Serie hat zwar gesagt, die soll schon auch so funktionieren, die erste Staffel mit ihrem halboffenen Ende. Das kann für sich stehen. Ich finde aber, es steht nicht wirklich für sich selbst. Der lange Film möchte lange weitererzählt werden. Das steht der Serie ein bisschen im Weg und das ist ja auch so eine Sache bei Terminator. Wir haben ja einen Reboot nach dem anderen. Gefühlt ist ja jede Fortsetzung ein eigener Reboot gewesen, der eigentlich eine Fortsetzung verdient hätte und dazu ist es nie gekommen. Jetzt ist diese Serie aber in den Top 10 von Netflix gelandet. Das ist schon mal ein guter Indikator, aber kein absoluter Beweis, dass es weitergeht. Ich bin gespannt. Ich mochte die Serie, ich kann nur jedem empfehlen, reinzuschauen, wenigstens die erste Folge zu Ende zu schauen, weil ich glaube, so gut wie das Ende der ersten Folge, so gut wird die Serie nicht mehr. Die hat ein sehr cooles eigenes Musikthema, das am Ende der ersten Folge in das klassische Theme von Terminator übergeht. Und das ist halt tatsächlich so ein richtiger, richtiger Gänsehautmoment. Ich habe die Serie sogar in 3 Sprachen geschaut. Ich habe sie hauptsächlich in Deutsch geschaut. Ich habe sie aber auch einige Folgen auf Englisch geschaut. Und ich habe auch mal in Japanisch reingeschaut, nur um es mal vergleichen zu können. Weil ich finde auch gerade bei Anime ist das Synchronthema, ja, was ist denn das Original? Das Original ist natürlich Japanisch. Aber dadurch, dass die Serie auch von Amerikanern mitproduziert wurde, ist natürlich, fühlt sich auch gerade die englische Synchro sehr original an. Und da ist Timothy Oliphant zum Beispiel der Terminator, was sehr cool klingt. Aber was ich der deutschen Synchro zum Beispiel lassen muss, der Terminator in der deutschen Synchro klingt so ähnlich wie der Synchronsprecher von Arnold Schwarzenegger und John Travolta. Der leider verstorbene, ich glaube Daniel Tannenberg war der Name, ne? Ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, das ist so. So oder so ähnlich. Tut mir leid, ich bin bei Synchronsprechern immer so schlecht. Ich habe mir das extra aufgeschrieben, nur auf einem anderen Blatt. Ich sag's euch, es ist Thomas Danneberg. So, fast. Ich habe Vorne- und Nachnamen verwechselt. Thomas Danneberg, der legendäre Sprecher, der auch schon Travolta gemacht hat, der eben Arnold Schwarzenegger lange Zeit synchronisiert hat, der ist leider schon längst verstorben und sie haben es geschafft, jemanden zu finden und ich Stimme auch ein bisschen zu verändern. Das klingt zumindest für mich so, dass es ein bisschen roboterhafter ist, dass es aber so ein bisschen klingt wie Arnold Schwarzenegger. Dabei sieht der Terminator nicht mal so aus, aber es passt irgendwie zu dieser Welt. Es hätte jetzt nicht im englischen Original gepasst, wenn er diesen leicht österreichischen Akzent gehabt hätte. Da bin ich froh, dass sie das da nicht gemacht haben, sondern Timothy Oliphant eine sehr coole Interpretation eines Terminators gibt. Also so cool, dass man sich eigentlich denkt, wow, da könnte ja mal wirklich mal ein Terminator sein. Aber ich glaube, die Zeit ist jetzt auch vorbei. Da sind sie dran vorbeigerauscht. Aber ja, bildet euch einfach eine eigene Meinung. Gerade weil eine Folge nur 30 Minuten geht, ist es sehr zu empfehlen und man kann da wirklich mal reingucken. So, auf zum nächsten Thema. Wir gehen 30 Jahre immer noch in die Vergangenheit zurück zu einem Film, den ich zum Zeitpunkt der Aufnahme gestern gesehen habe. The Crow, das Remake. Und man muss dazu sagen, und das ist etwas, was Eve immer wieder schockieren wird, ich habe ja das Original nie gesehen. Der 94er The Crow ist ein Film, der ist einfach an mir vorbeigegangen und irgendwann fühlte man sich zu alt, um sowas noch zu gucken. So ein, wie soll ich sagen, ein Überbleibsel der MTV-Generation, im wahrsten Sinne des Wortes. Der Regisseur Alex Proyas hat eben MTV-Musikvideos gemacht und ich finde, das sieht man The Crow an. Ich habe mir schon einige Szenen schon angesehen. I dig it. Man merkt, dass es leicht pre-Matrix entstanden ist, leicht pre-Blade. Aber man sieht auch, wo die sich haben inspirieren lassen, gerade was den Style angeht. Man sieht auch, wo Christopher Nolan sich hat inspirieren lassen. Die Szene, in der The Crow sich zum ersten Mal einem versammelten Gangster-Tribunal stellt, das ist quasi ähnlich wie der Joker, als er zum ersten Mal dieses Meeting crasht. Es ist schon sehr, sehr, sehr davon inspiriert. The Crow ist also absoluter Kult. Werde ich auch irgendwann nachholen. Und ich hatte mir im Vorfeld des Remakes auch gedacht, jetzt hast du ihn 30 Jahre lang nicht gesehen. Jetzt hältst du es auch noch ein paar Tage aus und guckst den so. Und danach guckst du das Original zum Vergleich. Also habe ich eine ganz andere Perspektive als jetzt ein Eve zum Beispiel, der mit The Crow aufgewachsen ist, der den bis heute verehrt. Ich glaube, er hat ihn sogar in seinem Listicle der besten Comic-Verfilmungen, die nicht DC oder Marvel sind. Also da ist er auch genannt. Und ja, ich bin nicht wirklich angetan vom Remake. Also ich habe keine nostalgische Verklärung, was das angeht. Es gibt immer einen guten Indikator, wenn man auf so einer Filmpremiere ist. Und ich war auf einer Filmpremiere hier in München. Die war auch sehr nett organisiert von Leonine Studios, die den hier in Deutschland rausbringen. Es war auch wirklich nett präsentiert. Ich möchte mich da nicht beschweren über eine schöne Filmpremiere. Ich war da auch mit meinem guten Kumpel Jules von der GameStar. Hat mir quasi das Händchen gehalten, um den Film durchzustehen. Und es ist halt kein gutes Zeichen, wenn einer der Verleiher auf der Bühne steht und schon sagt, man solle doch den Film unvoreingenommen sehen. Das ist kein gutes Zeichen. Hat auch damit zu tun, dass der Film halt schon vor, ich glaube, 2 Wochen in den USA gestartet ist, dort kolossal gefloppt ist. Ich glaube, er lief schlechter als Borderlands. Und den Borderlands-Podcast habt ihr mutmaßlich ja schon gehört. Das ist für mich der wahrscheinlich immer noch schlimmste Film des Jahres. Ich weiß, dass es Eve da anders geht. Eve findet das Crow-Remake schlimmer. Ich glaube, da sind wir nämlich genau so vom gegenseitigen Spektrum her angelegt. Borderlands, damit verbinde ich halt die Videospiele, die ich liebe. Und wenn da halt ein Film daherkommt, der nichts mit diesen Spielen anfangen kann, offensichtlich, dann ärgert das einen auch noch zusätzlich. Und bei The Crow habe ich wiederum keine Karten drin. Das ist mir nicht egal, aber I don't care, wenn da ein schlechter Film rauskommt, der macht das Original ja nicht kaputt, auch wenn ich das nie gesehen habe, aber dann verschwindet der halt im Äther, egal. So, und ich glaube, genau umgekehrt ist es bei Eve, verständlicherweise. Aber The Crow ist auf eine andere Art und Weise schlimmer, als ich gedacht hätte. Leider nicht so Fremdscham, schlimm wie Twilight, aber klingt wie Twilight. Also Dialoge gehen ungelogen. Ich habe versucht, mir zu merken, weil das ist, das hätte ich eigentlich niederschreiben müssen, das kannst du dir nicht merken. Da fallen so Sätze wie, sie sagt, ich möchte, dass es nie endet. Und er antwortet, wir müssen nur zusammenbleiben, bis ans Ende der Zeit. Ja, das könnte auch aus einem Rosamunde Pilcher sein, aber nein, es ist The Crow. Also die haben einen ganz großen Fokus auf eine Love Story, die auf ein Happy End hinaus will, was ja auch schon mal gegensätzlich zum Original ist. Sie haben alle sehr betont, dass es kein Remake ist, sondern eine absolute Neuinterpretation. Aber sie lebt schon sehr davon, von der Ästhetik, die der Film vor 30 Jahren gemacht hat. Das ist nicht eine neue Verfilmung des Comics oder so. Das ist eine eigene Antwort auf den Film und sie ist halt total misslungen. Also kaum zum Aushalten. Vor allem dieses Liebesgesäusel wird auch noch flankiert von Sätzen wie, also von so einer Neujugendsprache, eine erfundene, so reden nicht mal Jugendliche. Sowas wie, die Nacht ist derb düster, ey. Nee, warte, es war sowas wie, das war der bedüste, ey, wir sind nicht safe hier. es ist schwer zum Aushalten. Man könnte, wenn man wenigstens auf die Action gucken könnte und sagen könnte, oh ja, dann halt dafür. Aber für einen Film, der fast 2 Stunden geht und der dann gefühlt 3 Action-Szenen hat, davon ist nur eine richtige Action-Szene. Also wenn ich das Wort Action-Szene sage, dann meint ihr in eurem Kopf eigentlich nur die eine, weil die anderen 2 sind so kurz und so einfach auch gefilmt, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass ihr das beim ersten Abhaken als Action-Szene abhaken würdet. Der hat 3 Action-Szenen und gefühlt 1. Und das fängt halt das Liebesgesäusel nicht auf. Also was für ein Rache-Epos da entfacht wird für 2 Leute, die sich gerade mal seit 2 Tagen kennen, sehr schwierig. es fühlt sich halt alles geheuchelt und falsch an. Und teilweise ist es ganz schön gefilmt, weil ich glaube, Rupert Sanders heißt der Regisseur. Der kann ja schöne Bilder. Snow White and the Huntsman ist der erste Wink mit dem Zaunfall. Und sein anderer Film ist ja Ghost in the Shell, ausgerechnet, den ich ja vorhin schon erwähnt habe. Die Realverfilmung ist ja auch da sehr misslungen, sieht aber wenigstens gut aus. Ist aber auch komplett kaputt geschnitten und entfaltet gar nichts Eigenes und gar keinen Sog, so wie das Original. Und ich würde mal behaupten, ohne das Original gesehen zu haben, dass es bei The Crow auch so ist. Ich werde das Original aber nachholen. Ich kann dazu auch das Video meiner Kollegen von GigaTV Mac empfehlen. Da hat der liebe Fabian ein Video nur über den Tod von Brandon Lee in The Crow gemacht. Auch ein sehr faszinierendes Video über die Entstehung des Films, warum er ist, wie er ist und warum er auch Kult ist. Schaut lieber das als diesen Film. Ich kann ihn niemandem empfehlen, er ist nicht mal lustig. Also der objektiv schlechteste Film des Jahres ist ja eigentlich Madame Web, aber Madame Web macht halt Spaß. Der ist so schlecht, dass er Spaß macht. Ich kann Borderlands und The Crow, die sind da eindeutig drüber, was schlecht angeht, obwohl ich beiden Filmen mehr Sterne auf Letterboxd gebe als Madame Web. Aber Madame Web ist halt halber Stern und Herzchen, so geil. Aber die anderen zwei sind ein Stern und das eher so aus technischen Gründen. Man muss ja auch einen Film auch mal was gönnen, wenn da wenigstens ein paar Bilder gut aussehen. Ja, so viel zu The Crow. Einen Sprung in die Vergangenheit habe ich aber noch für euch, weil jetzt komme ich gerade aus der Pressevorführung von Beetlejuice. Und es würde euch freuen zu hören, dass Beetlejuice eines der besten Legacy-Sequels ist, das ich je gesehen habe. Es gibt ja wenig gute Legacy-Sequels, das ist nicht die größte Hürde, über die man springen muss. Beetlejuice ist ein Film, über den ich auch nicht zu viele Worte verlieren will, weil ich mit Eve auch nochmal über diesen Film sprechen muss. Aber da ist es eigentlich ähnlich wie bei The Crow. Ich habe 30 Jahre lang nicht das Original gesehen. Ich habe das wirklich erst vor 2 Jahren zum ersten Mal gesehen, also den ersten Beetlejuice, und war sofort schockverliebt, wie Thomas Tuchel sagen würde. Das ist wirklich für mich einer der besten Tim Burton-Filme und ist auch gut gealtert. Ich habe ihn vor 3 Tagen nochmal gesehen und bin so happy mit Beetlejuice. Ich bin nur unschlüssig, was ich so einem Film auf Letterboxd geben soll, weil ich habe dem von diesen 5 Sternen habe ich einmal 4,5 und einmal 4 gegeben und ich schwanke immer noch zwischen beiden Wertungen. Das Herz sagt 4,5, der Kritiker sagt, ja, es kann ja nicht mehr als 4 sein, weil er hat ja auch Schwächen, weißt du, er hat keine eindeutige Hauptfigur dafür, dass er so ein Ensemblefilm ist. Denkt mal ganz kurz drüber nach, Beetlejuice 1 hat keine eindeutige Hauptfigur, hat mehrere Hauptfiguren, die in einem Ensemblecast funktionieren, er hat nicht mal einen eindeutigen Antagonisten, es wird glaube ich auch erst am Ende klar, dass Beetlejuice eigentlich der Antagonist ist. Es gibt keine klare Hauptfigur. Es ist auch nicht Winona Ryders Lydia. Die ist nicht der Dreh- und Angelpunkt für den Zuschauer. Dafür hat sie zu wenig Szenen und zu wenig Screentime. Und das Gleiche gilt für alle anderen Figuren auch. Man könnte nämlich auch sagen, dass Alec Baldwin und Gina Davis die Hauptfiguren sind, sind sie aber auch nicht. Es ist nicht so wirklich greifbar. Und das Schöne am ersten Teil ist, dass er in diesem dahin plätschernden Soap-Dramaturgie eigentlich schon fast, weil es ist da schwer, die eindeutigen Höhepunkte zu identifizieren, funktioniert es ja trotzdem, weil er dich so in diese Welt zieht und auch so in dieses Afterlife zieht. Und so ähnlich ist es beim zweiten Teil. Es gibt keine eindeutige Hauptfigur. Es plätschert wieder vor sich hin 2 Stunden lang. Sie machen sehr viele Subplots auf, die keine wirkliche Relevanz haben, außer dass sie am Ende einfach so zusammengeführt werden. Die Rolle des Antagonisten teilt sich sogar auf 3 Köpfe auf, wenn man das so rechnet. Ganz schwierig eigentlich, dramaturgisch damit eine Katastrophe, und weil es ein Legacy-Sequel ist, erinnert sich auch permanent an weißt du noch, früher und was in der Zwischenzeit passiert ist, wie wir alle wissen, wie Eve sagen würde. Es gibt diese Sätze dort drin. Wie wir alle wissen, ist das und das passiert. Ah ja, und das ist passiert. Das würden sich ja Leute nicht sagen, die dabei waren. Und es ist aber für den Zuschauer. That being said, der Film macht irre Spaß und er verbringt auch sehr viel mehr Zeit im Afterlife, was ja der erste Teil eigentlich schon fast zu wenig hat, aber vielleicht auch dadurch diesen Kultstatus erreicht hat. Und ich behaupte, dass viele Medien, viele Filme, Serien, Spiele, Videospiele vor allem, sowas wie Grim Fandango zum Beispiel, selbst sowas wie Monkey Island, ich glaube, die haben sich echt auch stark von Beetlejuice 1 inspirieren lassen. Und der zweite baut so richtig darauf auf und geht da richtig tief rein. Meine absolute Lieblingsfigur ist eine ganz, ganz kleine Nebenfigur, im wahrsten Sinne des Wortes klein, ist einer der Schrumpfköpfe, Bob heißt Bob. Und Bob ist der beste Beweis dafür, dass gute Puppentechnik schlechtem CGI, selbst gutem CGI, auch heute noch überlegen ist. Der Film hat beides. Er hat sehr klassische Tricks, teilweise Stop-Motion-Tricks und viel Puppenarbeit, viel Greifbares, aber auch gerade dann fällt ja auch immer das CGI auf, wenn es denn mal da ist. Und so ist es auch hier. Aber diese Puppenarbeit und Bob, der beste Beweis dafür, wir hatten alle einen Riesenspaß. War auch sehr clever vom Verleih, von Warner was, glaube ich. Die haben bei dieser Presseverführung, ausnahmsweise machen sie oft nur bei Kinderfilmen oder so, dass man Gäste mitnehmen darf. Also dass man plus eins rein darf. In dem Fall hätten sich sogar, glaube ich, auch Kinder angeboten. Der Saal war voll. Der Saal war voll. Und das war eine Pressevorführung. Und es war eine sehr gute Stimmung. Und es wurde sehr viel gelacht. Das ist so richtiger Crowdpleaser. Man wird da mit sehr viel Freude rein und mit sehr viel Freude rausgehen. Es gibt da wenig dran auszusetzen. Also ich habe schon Nitpicking betrieben. Auch für Fans von Wednesday mit Jenna Ortega, die ja hier wieder mitspielt, werden auch auf ihre Kosten kommen. Man hat auch das Gefühl, ah ja, so ein bisschen diese Wednesday-Vibes, die ja umgekehrt schon von Beetlejuice so ein bisschen kamen, diese amerikanische Vorortgeschichte und so weiter, radeln dadurch. Das ist auch hier alles drin. Und gerade auch wegen Jenna Ortega wird man natürlich noch stärker daran erinnert. Aber es war halt früher mit Winona Ryder im Prinzip ja auch so. Also Tim Burton erfindet sich nicht neu. Aber ähnlich wie Michael Keaton ja sagt, the juice is loose, und wir wissen damit, dass Beetlejuice zurück ist, so ähnlich ist es hier. Tim Burton ist zurück. Das ist für mich der beste Tim Burton-Film seit Dark Shadows, den ich ja ein bisschen sträflich unterschätzt finde, weil er auch schon diese Beetlejuice-Vibes hat. Und ich habe dem nicht mehr viel mehr hinzuzufügen. Das wird dann im Podcast kommen. Das werde ich dann mit Eve nochmal machen, weil über den Film müssen wir einfach nochmal gemeinsam reden. Weil ich glaube, sowohl vom Original als jetzt auch von dem sind wir beide Fans. Und sie haben auch eine Sache richtigerweise gemacht. Sie haben nicht zu viel Beetlejuice drin. Beetlejuice hatte effektiv vielleicht 10 Minuten Screentime im Originalfilm. Und hier ist es dezent mehr. Aber auch nur dezent mehr, weil man darf ihn nicht zu viel einsetzen. Der beste Beweis, dass Michael Keaton auch einen guten Joker abgegeben hätte, ist Beetlejuice und Beetlejuice Beetlejuice. Und das ist etwas, was noch besser zu seinem Batman passt, weil Batman ja auch immer nur so ein Schubser davon entfernt ist, selbst der Joker zu sein. Und Beetlejuice ist der beste Beweis dafür. Ich kann den Film nur uneingeschränkt empfehlen. Den habe ich nicht zum allerletzten Mal gesehen. So, von 30 Jahren in die Vergangenheit möchte ich noch 20 Jahre in die Vergangenheit springen. Nämlich zu Rings of Power. Also eigentlich zu Herr der Ringe, 20 Jahre in der Vergangenheit. Aber springen wir zu Rings of Power zurück. Weil das hat ja vor 2 Jahren geendet. Und das war auch etwas, was wir hier sehr weit besprochen haben im Podcast. Auch vielleicht ein bisschen tot diskutiert haben. Ich glaube, Eve mag es noch weniger als ich. Aber ich mochte es genug, um tatsächlich gespannt zu sein auf die zweite Staffel. Auch weil ich die Trailer ganz toll fand zur zweiten Staffel. Und ich persönlich bin der Meinung, dass die zweite Staffel bis hierhin, bis zum Mid-Season-Finale, also 4 Folgen von 8, gefällt sie mir deutlich besser als die erste Staffel. Ich finde, sie hat mal aus vielen Fehlern gelernt. Das muss man der Serie lassen. Natürlich behalten sie auch viele Fehler bei. Aber insgesamt finde ich das Pacing besser, dezent besser. Ich finde, die Figuren sind oft besser getroffen. Die Dialoge drehen sich wieder so oft im Kreis, dass man aus dem Fenster springen möchte. Aber nicht mehr so oft im Kreis. Es gibt keine 3 Folgen Numenor hintereinander, in denen Galadriel undankbarerweise als trotzige Göre inszeniert wird, sondern auch Galadriel kriegt ihren Time to Shine in der neuen Staffel. Und das tut der Serie einfach gut. Elrond ist auch eine Figur, an der ich mich sehr gut klammern kann, die mich durch die Serie leitet. Ich bin gespannt nach den Entscheidungen in der 4. Folge, wie es mir weiter gefallen wird. Ihr seht schon, ich rede sehr groß drumherum. Wir gehen ins Detail in einem ganz anderen Podcast, nämlich in die Quadrataugen. Alternativ als Vidcast bei GigaTV Mac auf YouTube. Da haben wir über die ganzen 4 Folgen sehr intensiv geredet und auch diskutiert, weil da sehr verschiedene Perspektiven aufeinander getroffen sind. Aber das ist das Schöne an Rings of Power, das muss ich auch der Serie lassen. Es gibt eben auch Menschen, die sie komplett erreicht, es gibt Menschen, die sie nur ein bisschen erreicht, es gibt Menschen, die sie gar nicht erreicht. Und damit ist es zumindest eine Serie, über die ich gerne diskutiere. Ich werde am Ende der Staffel wahrscheinlich mit Eve auch nochmal darüber diskutieren. Nur um es schon mal anzuteasern. Wir werden sehen. Ich weiß noch, am Anfang war Eve sehr unentschlossen, weil es wie ihn die Serie nicht gut genug war, um darüber zu reden, aber auch nicht schlecht genug war, um Redebedarf zu haben. In der Zwischenzeit hatte sich seine Meinung ein bisschen ins Negative gewandelt. Ich bin gespannt, wie es in der zweiten Staffelhälfte ist, weil die sieht sehr vielversprechend aus, wenn wir in Richtung der Trailer schielen und Richtung der Schlachten schielen, die nicht mehr in Richtung, wir verteidigen jetzt 3 Bauernhäuser und retten damit den ganzen Süden Mittelerdes. Es geht nicht mehr in diese Richtung. Es geht ein bisschen weiter. Ich bin gespannt. Wir werden sehen. Also wie gesagt, es gibt schon einen Podcast. Ein weiterer wird folgen zu Rings of Power. Und jetzt habe ich noch eine kleine Serie aufgeschrieben, weil das ist eine, mit der ich hoffentlich mal in den nächsten Wochen und Monaten mit Yves reden werde. Ich habe da auch wieder für einen Podcast, der bei Die Quadrataugen läuft, überall, wo ihr Podcasts hört, habe ich über die dritte Staffel The Bear geredet. Und das war auch deswegen so einschneidend für mich, weil mir hat ja die zweite immer noch gefehlt. Ich bin ein so großer Fan von der ersten Staffel. Ich habe mich lange nicht an die zweite rangetraut, habe die auf der Watchliste versauern lassen. Auch mit dem großen Damoklesschwert darüber, dass alle gesagt haben, die zweite Staffel ist noch besser als die erste. Und ich glaube, ich kann das bestätigen. Sie sind zumindest gleichwertig. Ich mag das Szenario der ersten Staffel lieber. Ich mag die Mut der zweiten Staffel noch mehr. Sehr schwierig für mich. Von der dritten habe ich gehört, sie soll ja nicht so gut sein wie die zweite. So, jetzt, wo ich alles back-to-back gesehen habe, muss ich aber sagen, nee, ich finde die dritte total großartig. Ich finde die großartig und unterstreicht nur einmal mehr, warum The Bear eine der besten Serien unserer Zeit ist. Neben Andor, vielleicht sogar vor Andor, die beste Serie auf Disney Plus. Bezeichnenderweise auch keine richtige Disney-Serie, sondern eine FX-Serie, die in Deutschland auf Disney Plus läuft. Aber das ist eine Art von Qualitätsfernsehen, die wir selten im Streaming kriegen, höchstens noch auf Apple TV, zumindest produktionstechnisch sehr oft, wenn ich in Richtung Ted Lasso schiele zum Beispiel. The Bear ist einfach absolut großartig. Yves schien mir auch sehr begeistert nach den ersten paar Folgen, die er von der ersten Staffel gesehen hat. Ich hoffe, er schafft es in den nächsten Wochen, wenn er dann die Zeit findet und auch die Motivation findet, weil er schaut sie alleine. Und das ist eine Serie, also die sollte man vielleicht sogar alleine schauen, weil sie sehr ans Herz geht und einem sehr viel zu denken gibt. Aber das kann auch sehr strapaziös sein. Also ich habe auch deswegen mit The Bear mal so lange gehadert, weil ich habe die erste Staffel wirklich nur Folge für Folge geschaut. Das ist für mich keine Binge-Serie. Und ich habe jetzt zweite und dritte Staffel durchgebinged. Was geht, aber es stresst dich halt. Jede Folge Bear stresst dich auch. So schöne, herzliche Folgen und Momente da reingestreut sind, es ist eine Stressserie. Aber eine faszinierende Stressserie. Und ich möchte da gar nicht so sehr in die Details gehen, weil da werde ich jetzt mit Yves irgendwann drüber reden. Ihr habt jetzt den Guckbefehl. Sollten wir nochmal über Terminator reden, dann seid ihr jetzt vorgewarnt gewesen und konntet das schauen. The Bear, es gibt sowieso keine Ausrede, The Bear nicht zu schauen. Also ne, lasst euch nicht davon abschrecken, dass es eine Serie übers Essen ist, über Kochen ist. Nein, es ist über Menschen und das betrifft jeden, aber zufälligerweise essen wir alle auch. Deswegen passt es immer noch für jeden. Also ich kann das nur uneingeschränkt empfehlen. Hört euch das endlich an und dann können Yves und ich auch offen mit euch darüber reden. Und vor allem, wenn Yves wieder gesund ist, können wir offen darüber reden. Und ich glaube, ich bin jetzt auch schon out of juice, wie vielleicht Beetlejuice sagen würde. Ich weiß nicht mehr, was ich noch sagen soll. The Bear werden wir ja noch ausführlich bereden. Abonniert natürlich Belief. Belief ist da draußen und wir belieben an Yves. Wir belieben, dass du wieder gesund wirst und ich freue mich, wenn du wieder zurück bist, weil ganz alleine sitze ich hier in der Tonkabine und schwitze nur vor mich hin und quatsche. Normalerweise gebe ich dir ja deine Monologpausen, dann kann ich schön was trinken in der Zwischenzeit und dann gehe ich weniger erschöpft aus dieser Tonkabine wieder raus. Yves wird wieder gesund, falls du das hörst. Wir abonnieren dich natürlich alle. Eigentlich haben wir es schon alle getan, wenn ich mir deine Zahlen so angucke. Deswegen mache ich mir da keinen Kopf. Heute war ich alleine. Wir haben aber auch Merch, auf dem Yves, ich und der Uwe zu finden sind. Schaut dafür gerne mal in die Shownotes. Und wenn ihr nicht verpassen wollt, wie wir über all das andere reden, was ich heute ja eigentlich nur angeteasert habe, dann abonniert uns natürlich, weil das ist der beste Weg. Ein besserer fällt mir überhaupt nicht ein. Und ich verabschiede mich jetzt mit den ewigen Worten von Beetlejuice. It's Showtime!